Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen guten Morgen Ihnen. Am kommenden Mittwoch beginnt in Hannover der Evangelische Kirchentag. Und nach Tagen, in denen der Fokus der Öffentlichkeit in allen unseren aktuellen Sendungen auf den Papst und die katholische Kirche gerichtet war, fragen wir uns aus Anlass des Kirchentages hier bei Himmel und Erde, wie steht es eigentlich um die evangelische Kirche in Deutschland? Was sind da im Moment die dominierenden Themen? Und wir beobachten dort die Wiederentdeckung der Spiritualität. Wir fragen nach dem Verhältnis der Kirche zur Politik und wie die vielen Kirchenaustritte derzeit die Kirchen verändern. Die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU hat eine alte Debatte wieder neu angefacht und gesagt, die Kirche solle sich auf Seelsorge beschränken und sich aus der Tagesaktualität raushalten. Dafür erntet sie Zustimmung und Widerspruch. Beide Kirchen mischen sich nämlich durchaus in politische Debatten ein. Nicht nur die Bischöfe, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland oder die Synodenpräses, sondern vor allem in Person der beiden Bevollmächtigten beim Bundestag und der Bundesregierung. Die sind nicht nur für die Seelsorge der Politiker und Politikerinnen zuständig, sondern vertreten in Gesetzgebungsprozessen auch die Haltung der Kirchen und sorgten beim Thema Migration vor gar nicht allzu langer Zeit für ziemlichen Wirbel. Ulrike Bieritz berichtet aus Berlin.
Natürlich seien Kirche, Glaube und Christsein an sich auch politisch, meint der CDU-Bundestagsabgeordnete und evangelisch engagierte Christ Thomas Rachel.
Kirche wirkt in den öffentlichen Raum hinein und insofern natürlich auch in den politischen Raum. Kirche und Gesellschaft sind ja nicht voneinander statisch getrennt, sondern befruchten sich auch gegenseitig.
Und so sieht Anne Gideon, die evangelische Kirche beim Bundestag und der Bundesregierung vertritt, ihre Aufgabe auch darin, die Themen, die der Kirche am Herzen liegen, in den politischen Diskurs einzubringen.
Fragen zum Anfang und Ende des Lebens, Fragen des Sozialen, der Pflege, ganz wichtig, Fragen der Entwicklungszusammenarbeit, auch Themen zu Nachhaltigkeit, Umwelt, Bewahrung der Schöpfung und natürlich Migration, also des Umgangs mit Menschen aus anderen Ländern in diesem Land.
Sich raushalten oder sich auf die Seelsorge zu beschränken, das sei nicht ihr Job. Ihr katholischer Kollege Karl Jüsten ergänzt:
Politik erwartet wirklich von uns, selbst wenn sie nicht unsere Meinung vertritt, dass wir unsere Stimme erheben. Nehmen Sie etwa das Beispiel zum Lebensschutz. Es gibt eigentlich kaum eine Organisation wie die katholische Kirche, die so klar und deutlich zum Lebensschutz immer wieder ihre Stimme erhebt. Und das ist auch wichtig. Und mir hat mal ein Politiker gesagt, Kompromisse können wir selber schließen. Ihr seid dafür da, mit Klarheit dafür einzutreten, was ihr für wahr und richtig haltet.
Das gilt auch für andere Themen wie Migrationsfragen. Berlins Landesbischof Christian Stäblein, Flüchtlingsbeauftragter der evangelischen Kirche.
Wir sind nicht die besseren Politikerinnen und Politiker, aber wir sind manchmal auch dafür da, um zu mahnen und um im guten alten Sinne ins Gewissen zu reden.
Und so sind die beiden Bevollmächtigten wichtige Gesprächspartner für die Abgeordneten. Die Grüne Katrin Göring-Eckardt, ebenfalls evangelisch engagiert.
Ja, die Kirche muss in erster Linie Kirche sein. Und es gibt in diesem Kirchesein immer wieder Gelegenheit, manchmal auch Notwendigkeit, sich auch zu politischen Fragen zu äußern. Sicherlich nicht zu tagespolitischen, das wäre nicht das Richtige, aber es gibt Wertefragen, es gibt Haltungsfragen und es gibt manchmal politische Fragen, wo es tatsächlich um den Erhalt der Demokratie als Ganzes geht.
Hier, sagt Anne Gideon, hätten die Kirchen einen Vorteil gegenüber der Politik.
Kirchen sind Orte, in denen Menschen sich treffen und das ist selten geworden. Und das ist ein eigener Wert in sich und sie treffen sich wegen des Glaubens oder auch auf der Suche nach Gemeinschaft. Und das sind alles Verständigungsorte.
Karl Jüsten sieht die Kirchen in der Verantwortung, die Demokratie zu stärken.
Das Evangelium vermittelt hier eigentlich die grundlegenden Werte für die Demokratie. Vielleicht das wichtigste Gebot ist das Liebesgebot, du sollst deinen Nächsten lieben. Das wird natürlich umgesetzt, wenn ich in der Demokratie achtsam mit dem anderen umgehe, wenn ich die Meinung des anderen gelten lasse, wenn ich das Leben des anderen wertschätze, wenn ich keine Gewalt anwende. Das sind alles Werte, die die Kirche vermitteln kann.
Eines, da sind sich die Politiker einig, sollte Kirche nicht sein.
Kirche ist jetzt nicht so eine Werteagentur, das wäre viel zu wenig und auch nicht richtig.
Kirchen sollen Politik möglich machen, aber nicht Politik selber machen.
Zu politisch, zum Verhältnis von Kirche und Politik war das Ulrike Bieritz. Beim Evangelischen Kirchentag, der am kommenden Mittwoch in Hannover beginnt, werden ja bis zu 100.000 Menschen erwartet. Doch die Zahl der Menschen, die die Evangelische Kirche verlassen haben, lag in den letzten Jahren weitaus höher. 345.000 waren es im Jahr 2024 und im Jahr zuvor sogar 380.000. Ein Rekord. Darunter sind keineswegs nur Menschen, denen der Glaube egal geworden ist. Ganz im Gegenteil. Auch viele Engagierte treten aus, weil sie die politische oder theologische Richtung ihrer Kirche nicht mehr teilen. Andreas Roth hat zwei Beispiele aus Sachsen.
Es war ein Julitag vor 2 Jahren, als Thomas Pester mit seiner Frau in das Rathaus der Gemeinde Mühlsen bei Zwickau ging und einen Schlussstrich zog.
Also es war so ein bisschen wie Verrat, kann man schon fast sagen. Also man hat sich nicht wirklich, also es war kein glücklicher Moment. Und auch die Standesbeamtin hat zu uns gesagt, also so richtig glücklich sehen Sie nicht aus.
Da hatte der heute 52-jährige Unternehmer gerade den Austritt aus der evangelischen Landeskirche Sachsens erklärt, obwohl er als junger Christ in der DDR die Jugendweihe verweigert hatte und deshalb kein Abitur machen durfte und obwohl er als Kirchvorsteher und Ehrenamtler stets eine Stütze seiner Gemeinde war. Dass es so weit kam, hat auch mit der Predigt auf dem Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentages in Nürnberg vor 2 Jahren zu tun.
Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer.
Das war so dieser letzte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Für uns ist eigentlich Gott was Heiliges, den ich mit größtem Respekt behandle, der für mich, ja, also eben diese Heiligkeit hat, die für mich unantastbar ist. Und ihn jetzt halt so in diesen Mainstream hinein zu quetschen.
Thomas Pesters Geschichte der Entfremdung von seiner Kirche ging da schon über 7 Jahre. Sie handelt von der Eröffnung für homosexuelle Partnerschaften auch in Pfarrhäusern, von einer Kirche, die laut für Klimaschutz und Geflüchtete kämpft, aber, so sein Eindruck, viel weniger laut für Jesus.
Dieses Wischiwaschi, also das ist nicht mehr heiß, nicht mehr kalt, sondern wir sind nur noch lauwarm und versuchen durch so einen Schlingerkurs alle mitzunehmen, die irgendwie erreichbar sein sollen, wollen und verliert damit aber diese gerade Linie, die die Bibel eigentlich vorgibt.
Diese Frage, die habe ich mir schon öfter gestellt, aus der Kirche auszutreten. Und mir ist die Kirche manchmal zu unentschlossen, also eher sehr konservativ unentschlossen.
Aaron Körnig denkt auch darüber nach, die Kirche zu verlassen, nur auf der anderen Seite. Der 21-jährige angehende Krankenpfleger mit grüner Wollmütze und Nasenpiercing engagierte sich in der evangelischen Jugendarbeit und der Flüchtlingsarbeit seiner Zwickauer Kirchgemeinde. Dieser Weg führte ihn nach links. Er blockierte Demonstrationen von Neonazis, kritisiert die Ausgrenzung von anderen Lebensformen, kandidierte für die Linkspartei. In seiner Kirche fühlt er sich zunehmend fremd.
Da merke ich manchmal dieses Thema von Nächstenliebe, was in der Bibel groß geheißen wird, eher ist relativ wenig. Und das ist so eine Sache, wo ich dann auch merke, nee, das ist nicht das, wo ich mich sehe in der Kirche.
Der Unternehmer Thomas Pester verließ die sächsische Landeskirche und geht dennoch weiter in den Gottesdienst seiner Gemeinde. Das, was er früher an Kirchensteuer zahlte, spendet er nun direkt an sie. Andere aus seinem Bekanntenkreis fanden eine neue Heimat in Freikirchen.
Gewissensfragen, in der Kirche bleiben oder austreten. Andreas Roth hatte 2 Beispiele. Die hohen Austrittszahlen haben natürlich auch strukturelle Konsequenzen, sowohl für die evangelische wie für die katholische Kirche. Den Kirchen fehlt eine Menge Geld und die Zahl der Kirchenimmobilien schrumpft. Davon sind Kirchengebäude, Gemeindezentren und Pfarrhäuser genauso betroffen wie Kitas und Schulen. Leonore Kratz berichtet.
Es ist ein kalter Freitagabend im März. Die Friedenskirche in Mannheim ist noch einmal richtig gut besucht. In dem oval geschnittenen Kirchenraum mit der großen Empore sitzen Seniorinnen, Jugendliche und Eltern mit Babys. Pfarrerin Maybrit Gustrau geht zum Altar.
Herzlich willkommen zu einem Abend, der nicht ganz leicht wird. Wir als Christus-Friedengemeinde verabschieden uns von diesem Ort.
Denn die Friedenskirche wird geschlossen. Zu hohe Kosten, zu wenig Gottesdienstbesucher. Für Sandra Engel-Babbert ist das ein trauriger Abend. Seit fast 120 Jahren ist ihre Familie mit der Friedenskirche verwoben. Sie blättert wehmütig in ihrem Stammbuch, das sie an diesem Abend dabei hat.
Das ist schon noch von 1907. Da haben meine Urgroßeltern hier geheiratet. Großeltern, ich habe wieder hier geheiratet, Taufen, Konfirmationen. Wie ich jetzt gehört habe, sie wird geschlossen, es tut einem doch leid.
Die Mannheimer Friedenskirche ist bei weitem kein Einzelfall. Überall in Deutschland müssen Kirchengebäude geschlossen, verkauft oder abgerissen werden. Den Gemeinden fehlt das Geld, denn immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Auch der Bestand von Kirchen, Pfarrhäusern und Gemeindezentren wird in den kommenden Jahren weiter schrumpfen, sagt der Bonner Liturgiewissenschaftler Albert Gerhards. Er ist Sprecher des Forschungsprojekts Transara. Die Forscher untersuchen, wie sich der Bestand von Kirchenimmobilien verändert und verringert.
Also einzelne Diözesen und Landeskirchen gehen von Größenordnungen jetzt insgesamt für Gebäude von 30-50% aus.
Das zeigt, die hohen Austrittszahlen haben einen Effekt auf unsere Gesellschaft. Da bricht etwas weg. Kirchtürme verschwinden aus dem Stadtbild, Gemeindehäuser müssen schließen und damit auch Treffpunkte für Müttergruppen oder Integrationsprojekte. Und auch Kitas, Krankenhäuser und Schulen sind betroffen. Das Bistum Mainz beispielsweise musste sich bereits von 5 seiner 18 Schulen trennen. Aktuell gibt es in Deutschland noch rund 900 Schulen in katholischer Trägerschaft, weiß Ulrich Hemel. Aber der Vorsitzende der Stiftung Katholische Schulen in Deutschland befürchtet,
die Träger kommen zunehmend in Schwierigkeiten bei der Finanzierung, insbesondere den Schulgebäuden, sodass wir damit rechnen, dass etwa 5-10 Schulen pro Jahr vor einem Trägerwechsel stehen. Und diese Situation wird sich zuspitzen.
Der Bestand von Kirchenimmobilien schrumpft, das lässt sich nicht mehr stoppen. Das sieht man gut an der sogenannten Freiburger Studie. Die Autoren gehen davon aus, dass evangelische und katholische Kirche bereits in 20 Jahren etwa die Hälfte ihrer Mitglieder verloren haben dürften. Die Frage ist also, wie die Kirchenimmobilien künftig sinnvoll genutzt werden können. In der Mannheimer Friedensgemeinde zum Beispiel gab es schon verschiedene Pläne für die Zukunft der Friedenskirche. Soziale Wohnungen zum Beispiel. Doch das klappte nicht, weil die Kirchenfenster unter Denkmalschutz stehen, erzählt Ältestenkreisvorsitzende Brigitte Hohlfeld.
Kein Mensch kann ja leben in einem Raum, wo bunte Fenster davor sind und nicht richtig Licht reinkommt. Und deswegen ist uns das aus der Hand genommen worden.
Ob Café, Wohngebäude oder Kletterhalle, es gibt viele Ideen, wie ehemalige Kirchen weitergenutzt und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden könnten.
Die teure Last Kirchenimmobilien, das Geld und die Nutzung. Das war Leonore Kratz. Hannover ist der Ort des bevorstehenden Evangelischen Kirchentages und Hannover ist seit dem vergangenen Jahr auch enger mit einem dunklen Kapitel der Evangelischen Kirche verbunden, mit dem Thema der sexualisierten Gewalt, denn dort in Hannover wurde die große evangelische Missbrauchsstudie vorgestellt. Ihr Ergebnis: mindestens 2.225 Betroffene und 1.259 Beschuldigte. Was hat sich seitdem getan in der evangelischen Kirche?
Als Kind hat Detlef Zander in einem Kinderheim bei Stuttgart schweren sexuellen Missbrauch und Misshandlungen erlebt. Heute setzt er sich aktiv für andere Betroffene ein, als ihr Sprecher im zuständigen Gremium, dem Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der Evangelischen Kirche in Deutschland, kurz EKD.
Die evangelische Kirche insgesamt schwimmt immer so unten durch. Also man macht zwar viel, wir machen viel, aber wenn wir Betroffene nicht immer wieder den Finger in die Wunde legen würden, ich glaube, dann wären wir heute nicht so weit.
2010 wurden zahlreiche Fälle von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche öffentlich. Erst 8 Jahre später wuchs auch in der evangelischen Kirche die Einsicht, dass man ein Problem mit sexualisierter Gewalt und mangelnder Aufarbeitung hat. Und nochmals 6 Jahre später, im Januar 2024, erschien die sogenannte Forum-Studie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche. Sie benannte Faktoren, die sexualisierte Gewalt im Umfeld der evangelischen Kirche begünstigten, und enthielt zudem Empfehlungen an die Kirche. Die Kirchenpräsidentin der Pfalz, Dorothee Wüst, ist die Vertreterin der evangelischen Kirche im Beteiligungsforum. Sie sieht bereits erste Erfolge bei der Umsetzung der Empfehlungen.
Was wir uns jetzt als erstes vornehmen, ist tatsächlich die Novellierung der Gewaltschutzrichtlinie. Es ist ja so, dass die Landeskirchen ja schon Gewaltschutzgesetze haben zum Teil, dass es jetzt darum geht, dass man wirklich als betroffene Person sich darauf verlassen kann, dass es nicht abhängig ist vom Wohnort, wie man als betroffene Person dann tatsächlich auch behandelt wird.
Das Fazit von Detlef Zander zur Forumstudie fällt geteilt aus. Sie habe zwar zu einer sehr breiten öffentlichen Diskussion geführt, es seien Maßnahmen angestoßen worden wie die Verschärfung des Disziplinarrechts, aber Zander findet auch, in evangelischen Kirchengemeinden spüre er immer noch Widerstand, das Thema Missbrauch und Aufarbeitung anzugehen.
Da fehlt es mir tatsächlich, dass man da wirklich massiv reingeht und erstmal die dunklen Ecken ausräumt, bevor ich eine helle Ecke wieder aufmache.
Und dann sind da noch die Anerkennungsleistungen für Betroffene. Bisher hatte jede der 20 Landeskirchen die Höhe selber festgelegt. Ab 2026 soll es bundesweit einheitliche Zahlungen für die evangelische Kirche und die Diakonie geben. Detlef Zander hebt hervor, dass die Höhe der Zahlungen sich in Zukunft auch nach den Spätfolgen von Missbrauch wie Krankheit, psychische Störungen oder Wohnungsnot richtet. Und dass es keine Obergrenze für Zahlungen gebe. Ganz anders Kerstin Klaus. Sie ist bei der Bundesregierung zuständig für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und kritisiert, die einheitlichen Zahlungen hätten früher kommen müssen.
Bezogen auf das System der Anerkennungsleistungen frage ich mich, warum man nicht frühzeitiger und schneller sich aufgemacht hat, analog zur katholischen Kirche zu verfahren, die ja ein System entwickelt haben, das jetzt seit Jahren läuft, über die viele Gelder ausgezahlt wurden, wo auch die Kriterien erarbeitet wurden.
Die unabhängige Missbrauchsbeauftragte fordert beide Kirchen zu engerer Zusammenarbeit auf. Es sei nicht nachvollziehbar, warum es bei den Anerkennungszahlungen einen Unterschied gebe.
Die dunkle Schuld, Missbrauch und kirchlicher Umgang damit, das war Eckhard Querner. Mutig, stark, beherzt. So lautet das Motto für den evangelischen Kirchentag, der am Mittwoch in Hannover beginnt. 5 Tage lang kommen Gläubige aus ganz Deutschland und der Welt in Hannover zusammen. Neben Gottesdiensten, Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen und speziellen Bühnen für Kinder und Jugendliche soll auch das Thema Spiritualität nicht zu kurz kommen. Doch wie zeigt sich die in der evangelischen Kirche derzeit? Jutta Nieswand hat nachgeforscht.
In Bad Vilbel im hessischen Wetteraukreis an der Auferstehungskirche hat sich eine Pilgergruppe versammelt, 3 Frauen und 5 Männer, um Jesu Leiden am Karfreitag zu gedenken. Gemeinsam stimmen sie ein Lied an.
Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht.
Bevor sie aufbrechen, spricht Siegfried Nickel, Pfarrer für Ökumene und Dialog im evangelischen Dekanat Wetterau, einen Pilgersegen.
Mich immer wieder der Hektik entziehen, langsamer werden, anhalten, ruhig werden, wahrnehmen, was um mich ist, wahrnehmen, was in mir ist. Dankbar sein für die Bilder, die Gott meiner Seele schenkt. So segne dich auf diesem Weg, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Dann brechen die Pilger auf, tragen unterwegs abwechselnd einen Pilgerstab mit Jesus am Kreuz, halten immer wieder an, um miteinander zu singen und um Texte aus der Bibel zu hören, über die sie dann erst schweigend reflektieren und dann auch ins Gespräch kommen können. Pfarrer Siegfried Nickel.
Für mich persönlich ist evangelische Kirche ja stark an der Bibel orientiert. Und von daher, finde ich, muss sich Spiritualität auch immer ein Stück weit an diesen uralten Texten messen lassen, die aber ja auch die Quelle letzten Endes unseres Glaubens sind.
Veranstalter dieses Pilgerwegs am Karfreitag ist das geistliche Zentrum der Johanniter Niederweisel im evangelischen Dekanat Wetterau. Neben dem Pilgern gibt es hier auch viele andere spirituelle Angebote, wie Meditationen, miteinander beten, spirituelles Tanzen. Volkhard Gut ist hier Dekan.
Im Blick auf die Gesamtkirche glaube ich schon auch, dass die Evangelischen langsam mehr und mehr lernen, dass Spiritualität nicht irgendwie ein Add-on ist, sondern eigentlich wirklich gelebter Glaube ist, der dazugehört, der auch sich unter der Woche ereignet.
Spirituelle Angebote gibt es auch im Haus der Stille im Kloster Gnadental in Hünfelden im mittelhessischen Landkreis Limburg-Weilburg. Und die sind wichtig, sagt auch Heinke Wilms, Pfarrerin im geistlichen Zentrum hier.
Das Motto vom Kirchentag, mutig, stark, beherzt, wenn man es darauf mal bezieht, könnte man fragen, ja, wie werde ich das denn und wie bleibe ich das denn und wie spüre ich denn, dass Gott da ist in meinem Leben, in unserer Welt, ja, und wie höre ich darauf und wie reagiere ich darauf. Deswegen ist es einfach wichtig, diese Räume zu öffnen, in denen Menschen die Gelegenheiten haben, sich selber immer wieder dazu in Beziehung zu setzen.
Und Religion kann diese Räume öffnen, sagt Heinke Wilms, auch um Krisen zu bewältigen. Geistliche Zentren der evangelischen Kirche gibt es auch im Kloster Bursfelde im niedersächsischen Hannmünden, im Kloster Schwanberg im bayerischen Rödelsee oder im Haus der Stille Rengsdorf in Rheinland-Pfalz. Und wie erleben die Pilger auf ihrem Weg von Bad Vilbel nach Okarben im hessischen Wetteraukreis Spiritualität?
Das ist das Beten mit den Füßen, zur Ruhe zu kommen und über Gott und die Welt nachzudenken und vielleicht auch tatsächlich mit Gott ins Gespräch zu kommen.
Mir hilft das, auf eine gute Art Abstand zu kriegen zu meinen Sachen, die mich sonst so kümmern und bekümmern und vielleicht auch belasten, die werden so ein bisschen relativiert.
Das sieht man auch daran, dass wir einen Pilgerstab vorantragen und da denkt man schon drüber nach, welches Kreuz trägst du denn eigentlich durch dein eigenes Leben hindurch?
So finden sie alle ihren eigenen Zugang zur Spiritualität.
Trost und mehr, die spirituelle Kraft der Kirche in Krisenzeiten. Ein Beitrag von Jutta Nieswand. Mutig, stark, beherzt, so heißt die Losung des 39. Evangelischen Kirchentages in Hannover. Hannover gilt als die heimliche Hauptstadt des Protestantismus. Hier ist unter anderem die Zentrale der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und hier findet nun also zum 5. Mal ein Evangelischer Kirchentag statt. Michael Hollenbach blickt zurück auf die Geschichte Hannoverscher Kirchentage.
2 Monate nach der Gründung der Bundesrepublik fand das Christentreffen 1949 erstmals an der Leine statt, damals noch als Deutsche Evangelische Woche.
Hannover ist die Geburtsstätte des Kirchentages und ich finde es schön, dass wir insofern nach Hause kommen und vor allem erinnert uns dieser Kirchentag an unsere Wurzeln.
Christine Jahn ist die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe der Kirchentag an die Verbrechen der Nazi-Diktatur auch selbstkritisch erinnern wollen. Gemahnt wurde damals:
Macht euch selber kundig in der Schrift, was Glaube heißt und wo die Grenzen liegen, damit nicht wieder das passiert, was im Nationalsozialismus passiert ist, nämlich dass mit dem Wort Gott gegen Menschen gehandelt wurde. Und das finde ich wirklich eine heilsame Erinnerung unserer Gründungswurzeln.
Der 89-jährige Lüneburger Hugo Rausch hat als 14-Jähriger an jenem ersten Kirchentag teilgenommen.
Beeindruckt hat mich eben dieses Singen, die vielen Leute, die dann zusammen gesungen haben, dieser Klang und so. Das hat mich sehr beeindruckt.
Für Hugo Rausch blieb es nicht bei dem einen Kirchentag. Bei dem nächsten in Hannover 1967 war er auch wieder dabei. Das Leintreffen fand damals statt unter dem Eindruck des Vietnamkrieges.
Da stand ja das Friedensthema sehr im Mittelpunkt. Und dann 68 ging es ja dann richtig los.
Der nächste Kirchentag in Hannover 1983 stand unter der Losung Umkehr zum Leben.
Der ist in Erinnerung geblieben als der Kirchentag der lila Tücher. Es ging ganz stark in den Diskussionen um den NATO-Doppelbeschluss. Und auf diesen lila Tüchern stand ein Nein ohne jedes Ja zu Massenvernichtungswaffen.
Erinnert sich Margot Käßmann, ehemalige Generalsekretärin des Kirchentages und später dann Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche. Ihr Nachfolger im Bischofsamt, Ralf Meister, war damals 1983 mit 21 Jahren als christlicher Pfadfinder Helfer beim Kirchentag. Das Friedensthema prägte das Treffen.
Es war eine Grundenergie, für eine Zukunft dieser Welt auf die Straße zu gehen und politisch zu sein. Und dieser Spirit, der war in Hannover komplett gegenwärtig.
Wenn dein Kind dich morgen fragt.
2005 wieder Hannover. Für die damalige Landesbischöfin Margot Käßmann ein Kirchentag, der auch die Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt stellte. Lange vor Fridays for Future.
Die Losung stammt ja aus dem hebräischen Teil der Bibel und da wird gesagt, wenn dein Kind dich morgen fragt, dann sollst du erzählen von Gott und der Geschichte Gottes mit den Menschen. Aber natürlich ging es auch darum, wenn dein Kind dich morgen fragt, was hast du eigentlich gemacht, um die Erde zu erhalten, dann bist du auch verantwortlich und rechenschaftspflichtig und das war schon ein großes Thema.
Und nun, 20 Jahre später, der 5. Kirchentag in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Bischof Ralf Meister:
Lass uns überraschen, Hannover ist attraktiv, also dass wir gut über 100 100.000 Besucherinnen und Besucher haben werden. Das hoffe ich doch sehr.
Mutig, stark, beherzt lautet das Motto. Zeit für Diskussion, Sinnsuche und Begegnungen. Generalsekretärin Christin Jahn hofft, dass das Glaubensfest auch im Alltag wirkt.
Ich wünsche mir, dass die Menschen nach Hause fahren mit dem warmen Gefühl im Herzen, ich bin nicht alleine, wenn ich versuche, Tag für Tag aufzustehen für ein besseres Miteinander in diesem Land.
Zum 5. Mal ist Hannover Gastgeber des Kirchentages. Michael Hollenbach erinnerte an diese Geschichte. Und hier an dieser Stelle werden mein Kollege Lothar Bauerochse und ich am kommenden Sonntag eine kleine Bilanz versuchen. Mutig, stark, beherzt war der Kirchentag am Ende tatsächlich so, wie sein Motto es versprach. Bis dahin alles Gute, wünscht Klaus Hofmeister.